Deutschlandfunk. Informationen am Abend.
Ich bin Jonas Rehse, herzlich willkommen. Von allem ein bisschen. Der Themenkatalog des G7-Gipfels in Biarritz klingt wie eine Zusammenfassung aller globalen Probleme derzeit. Von der weltweiten Ungerechtigkeit über die Konflikte und Krisen in Libyen, Syrien, der Ukraine, Nordkorea und dem Iran bis zum Handelskrieg und Klimaschutz. Von heute Abend an bis Montagnachmittag will Frankreichs Präsident Macron die Welt mit seinen Gästen ein bisschen besser machen. Jedoch ganz unverbindlich. Eine offizielle Abschlusserklärung soll es dieses Mal nicht geben und damit auch keinen diplomatischen Eklat wie beim letzten Treffen. Wir schalten gleich nach Biarritz zu unserem Korrespondenten. Vor dem Blick auf die globalen Probleme, aber der Blick auf die nationalen. Aus Angst vor einem Rechtsruck in Deutschland sind in Dresden mehrere tausend Menschen auf die Straße gegangen heute, eine Woche vor den Landtagswahlen in Sachsen und Brandenburg. Die größte Demonstration in Sachsen nach der Wende soll es sein. Nadine Lindner ist für uns in Dresden. Frau Lindner, wie viele Menschen haben denn offiziell daran teilgenommen heute an dieser Demonstration und wie ist der Tag bislang verlaufen?
Ja, also die Veranstalter haben vorhin so gegen 3:45 zum ersten Mal selber von Zahlen gesprochen. Und da hat das Bündnis und Heilbeiz gesagt, dass es 35.000 Menschen sind, die hier heute in Dresden ihrer Ansicht nach auf der Straße sind. Angemeldet waren 25.000, das heißt aus Veranstaltersicht sind es deutlich mehr als erwartet. Von der Polizei liegen bislang noch keine Zahlen vor, das kann sich aber eventuell im Laufe des Abends ändern. Es sind zwei Züge gewesen, zwei Sonderzüge, 50 Busse aus ganz Deutschland. Da hört man jetzt auch einige davon im Hintergrund, wie sie abreisen. Und es sind vor allem Menschen aus Ostdeutschland, die heute hergekommen sind, viele aus Sachsen und aus Brandenburg.
Und welche Inhalte wollen diese Teilnehmer vermitteln?
Ja, ich sehe da vor allem zwei Punkte. Man möchte, so haben es die Veranstalter dann heute noch mal klar gemacht, ein ganz deutliches, ein unmissverständliches Zeichen setzen für Solidarität statt Ausgrenzung. Das heißt, es geht darum, den Sozialstaat zu erhalten und vor allem dagegen zu wirken, dass Gruppen gegeneinander gestellt werden. Das heißt, Flüchtlinge gegen Ältere dann gegeneinander in Konkurrenz gestellt werden. Das will man auf jeden Fall verhindern. Ansonsten sieht man ein relativ breites Spektrum, was sich dann in thematische Blöcke gegliedert hat. Klima, Sozialstaat, Flüchtlingsarbeit, um jetzt nur einige zu nennen. Und man möchte auch ein deutliches Nein zu Rassismus und auch zu völkischem Denken hier nochmal auf die Straße bringen.
Und wer steckt hinter diesen Aktionen? Wer hat dazu aufgerufen?
Na, es sind insgesamt 400 Initiativen, die hier sind. Das sind Künstler, es sind Parteien, es sind Gewerkschaften. Fridays for Future sind hier, aber auch verschiedene Organisationen, Ausländerorganisationen, Ausländerbeirat. Unter anderem ist auch die interventionistische Linke dabei, die vom Verfassungsschutz im Verfassungsschutzbericht auftaucht. Auch Parteien sind dabei, die SPD, Grüne und Linke. Die allerdings wurden ans Ende des Zuges, naja, man muss sagen, verbannt, weil man mehr Raum für die zivilgesellschaftlichen Initiativen auch lassen will.
Fällt auf, die Union, die ja in Sachsen regiert, die hat da nicht mitgemacht. Warum?
Ja, das hat viel Kritik ausgelöst. Der Ministerpräsident Michael Kretschmer, der ist nicht dabei. Er hat das so begründet, dass die Position, die hier vertreten wird, pro Seenotrettung, dass es nicht seine sei. Auch die deutliche Kritik, die hier zum Beispiel beim sächsischen Polizeigesetz geübt wird, die sei auch nicht mit ihm vereinbar. Deswegen ist er heute ferngeblieben. Und ich habe auch sonst aus der CDU jetzt niemanden gesehen, der heute da war. Es war ansonsten aus dem Landeskabinett, die SPD-Minister waren da. Martin Dulli, stellvertretender Ministerpräsident, war da. Auch von den Grünen gab es aus der Bundesspitze Annalena Baerbock, die hier war, auch Olaf Scholz, der sich jetzt für den SPD-Parteivorsitz anschickt, die waren heute hier und haben da auch sagen wollen, nein, sie setzen sich gegen einen Rechtsruck hier in Sachsen ein.
35.000 Menschen gehen in Dresden für eine offene Gesellschaft auf die Straße. Von der Kundgebung dort in Dresden war das Nadine Lindner. Vielen Dank. In einer knappen Viertelstunde beginnt offiziell der G7-Gipfel im französischen Badeort Biarritz, also das Treffen der Staats- und Regierungschefs der sieben großen Industrienationen. Frankreichs Staatspräsident Macron ist der Gastgeber, er hat sich viel vorgenommen und das hat er auch die Franzosen heute wissen lassen. Ganz kurzfristig hat er eine Rede an die Nation gehalten. Jürgen König live für uns in Biarritz zugeschaltet. Herr König, wie hat denn Macron die Franzosen eingestimmt auf dieses Wochenende?
Also es war eine Fernsehansprache, an die Franzosen war sie ausdrücklich gerichtet. Und es war das, was man in Frankreich un moment de pédagogie nennt, also ein Stück Pädagogik. Macron warb bei der Bevölkerung noch einmal für diesen Gipfel, sagte, dass die Themen des Gipfels sie unmittelbar betreffen würde, dass etwa die Attentäter von Paris 2015 vom Nahen und Mittleren Osten aus gesteuert worden seien, dass eine mögliche Atommacht Iran die Atommacht Frankreich unmittelbar etwas angehen würde, dass der Handelskrieg mit den USA sehr schnell auch Frankreich erreichen könne. Also Macron stellte nochmal dieses sehr umfangreiche Gipfelprogramm vor. Sie haben es vorhin genannt. Im Zusammenhang mit dem Klimaschutz kam wieder dieser Bezug zu Frankreich, der Hinweis nämlich auf französisch Guayana in Südamerika. Das ist französisches Staatsgebiet, von dem rund 70.000 Quadratkilometer zum Amazonas-Regenwald gehören. Frankreich sei ein Amazonasland, sagte Macron. Also es ging ihm vor allem darum, für diesen Gipfel, für dessen Akzeptanz zu werben.
Viele Themen sollen da behandelt werden, darüber vielleicht gleich nochmal eine kurze Nachfrage. Vorerst nochmal, die Tagesordnung hat ja diese Rede heute nicht vorgesehen, genauso wenig wie das Mittagessen zwischen Macron und dem US-Präsidenten Donald Trump. Wie kam es denn dazu und warum?
Warum? Darüber kann man nur streiten. Es war ein vollkommen unvorhersehbarer Termin. Es war im Prinzip so, dass Emmanuel Macron Donald Trump einfach zu einem Mittagessen im Hotel du Palais, wo die Gäste wohnen, eingeladen hat. Die Presse war auf die Schnelle hinzugerufen worden und so konnte man gleich Zeuge werden, wie Macron seinem Gast zum Beispiel erklärte, was er alles vorhat auf diesem Gipfel. Donald Trump wirkte etwas überrascht von dieser ganzen Aktion, von diesem Versuch Macrons vielleicht gleich zu Beginn, sagen wir, ein Zeichen zu setzen, die Konfliktlinien auszuloten im direkten Gespräch mit Trump und natürlich auch um gleichzeitig die schlechte Stimmung, durch die gegenseitigen Attacken der letzten Woche gekommen war, um die wieder zu beheben. Inhaltlich Wichtiges gab es zur Iran-Frage. Macron betonte Trump gegenüber noch einmal, wie wichtig es sei, sich eng abzustimmen, so wörtlich. Man habe ja das gleiche Ziel, nämlich sicherzustellen, dass der Iran keinen Zugang zu Atomwaffen bekommt. Und Macron rief dazu auf, Handelskriege zu vermeiden, auch direkt an die Adresse von Trump. Der ging darauf nicht weiter ein. Zu den Verstimmungen sagte er lediglich, manchmal würden sie halt ein wenig aneinander geraten, aber das Wetter sei perfekt und alle würden sich verstehen.
Ja, doch etwas ungewöhnlich, dieses kurzfristig anberaumte Mittagessen bei so einem streng getakteten Ablauf in Biarritz beim G7-Gipfel. Offiziell ist der Beginn 18.30 Uhr. Wie sieht denn die Dramaturgie des Gipfels denn dann in den folgenden Tagen bis Montagnachmittag aus?
Also die Dramaturgie sieht im Grunde genommen eine Sitzung nach der anderen voraus, wobei es nur eine einzige Sitzung im ursprünglichen G7-Format geben wird, nämlich gleich morgen Vormittag. Danach kommen ja noch 8 Staats- und Regierungschefs anderer Länder zusammen, um diesen großen Gipfel-Themenkatalog, den Sie vorhin eingangs umrissen haben, um den zu besprechen, um auch Entscheidungen zu treffen. Das ist Macron sehr wichtig, dass nicht nur geredet, sondern auch entschieden wird. Interessant war die Dramaturgie des heutigen Tages. Es gab ein erstes bilaterales Treffen von Präsident Macron mit Bundeskanzlerin Merkel. Das war auch so vorgesehen, wie auch die dann folgenden Begegnungen mit Boris Johnson und Giuseppe Conte, also den Regierungschefs von Großbritannien und Italien. Mit dem spanischen Regierungschef Pedro Sanchez kam Macron zusammen, obwohl der zwar als Gast hier nach Biarritz eingeladen wurde, aber nicht zur G7-Runde gehört. Also hier wurde das Format stiekumheimlich schon umgangen. Und diese Reihenfolge lässt eigentlich nur einen Schluss zu. So sehen das hier auch sehr viele Beobachter, nämlich dass der französische Präsident sich zunächst mit der Bundeskanzlerin ganz grundsätzlich über Agenda, über die Ziele dieses Gipfeltreffens und die Wege dahin noch einmal abgesprochen hat, dass er sich danach entsprechend mit den 3 europäischen Regierungschefs jeweils in Einzelgesprächen zusammengesetzt hat, um so ein möglichst gemeinsames Auftreten gegenüber dem amerikanischen Präsidenten Trump zu erreichen. Das wäre so eine Politikstrategie à la Macron.
Ist ja schon interessant, dass Sie sagen, es soll nicht nur geredet werden, sondern auch Entscheidungen getroffen werden und keine Abschlusserklärung offiziell soll es geben. Bleiben wir gespannt, wie das geht. Vielleicht kurz zum Schluss, Herr König. Es gab natürlich auch bei diesem G7-Treffen Proteste im Vorfeld. Wie sind die abgelaufen?
Es gab am Nachmittag hier im benachbarten Bayonne, 8 Kilometer von Biarritz entfernt, da gab es eine Demonstration der Gilets Jaunes, der Gelbwesten, einen Protestmarsch gegen den G7-Gipfel. Es gab Gelbwesten-Proteste auch in Paris übrigens. Am Vormittag hatte es Hendaye, das ist rund 30 Kilometer südwestlich hier von Biarritz, auch einen Protestzug mit rund 9000 Teilnehmern gegeben, nach Irun ins benachbarte Spanien. In Hendaye wird ein Gegengipfel abgehalten. Umweltverbände, Nichtregierungsorganisationen, linke Gruppen, sie haben dort ein Camp errichtet. Mehr als 80 Konferenzen finden statt zu den Themen dieses G7-Gipfels. Macron sagte in seiner Fernsehansprache übrigens auch, er nehme die Proteste wahr und er nehme sie ernst und er bat darum und auch ausdrücklich an die Adresse der Gelbwesten gerichtet, zusammenzuarbeiten, zu einer Zusammenarbeit bereit zu sein. Alle Demonstrationen und Kundgebungen verliefen bisher vollkommen friedlich, das muss man ausdrücklich erwähnen, denn es gab oder gibt erhebliche Befürchtungen, dass es zum G7-Treffen zu Krawallen und Ausschreitungen kommen kann. Das war aber bisher nicht der Fall. Hier auch in Biarritz ist es völlig ruhig, sicher auch wegen der immensen Sicherheitsmaßnahmen der Polizei.
Danke, Jürgen König vom G7-Gipfel in Biarritz. Kurzfristig hat Macron auch den Klimaschutz auf die Tagesordnung gehoben. Wir haben es gehört. Als Ökozid in Ableitung von Geozid hat er diese Brände im Amazonas bezeichnet. EU-Ratspräsident Donald Tusk hat den Fortgang der Ratifizierung des Handelsabkommens mit den südamerikanischen Mercosur-Staaten von einem glaubwürdigen Einsatz Brasiliens gegen die Waldbrände abhängig gemacht. Zur Bekämpfung der Waldbrände hat Bolsonaro, der Ex-Fallschirmspringer und aktueller Präsident in Brasilien, jetzt das Militär in das Amazonasgebiet geschickt. Die Kritik an ihm reißt trotzdem nicht ab, wie Anne Herberg berichtet.
Die Botschaft von Raoni Metoctire, Häuptling der Kayapo aus dem brasilianischen Amazonasgebiet, war deutlich. Ich wende mich an euch alle in der ganzen Welt, hört mir gut zu. Alle müssen nun handeln. Wir müssen Bolsonaro die Macht nehmen. Wir brauchen jemanden mit einem sauberen und ruhigen Gewissen, der uns nicht alle in Probleme bringt. Das Kayapo-Oberhaupt war zu Gast in Deutschland. Nun reist er zurück in seine Heimat. Dorthin, wo seit Januar über 78.000 Brände im Wald gemeldet wurden. Das sind die aktuellen Zahlen des Weltrauminstitutes INPE. So dramatisch war die Situation seit 2013 nicht. Und das beschäftigt mittlerweile auch die internationale Politik. Der Amazonas steht auf der Agenda des G7-Gipfels in Biarritz. Wegen der Waldbrände steht dabei auch das EU-Freihandelsabkommen mit den Mercosur-Staaten, denen Brasilien angehört, zur Diskussion. Waldbrände gibt es auf der ganzen Welt. Das kann nicht als Vorwand für mögliche internationale Sanktionen dienen, erklärte Brasiliens Präsident Jair Bolsonaro in einer TV-Ansprache am Freitag. Er bedankte sich zwar für die Anteilnahme, nicht aber ohne erneut gegen seine Kritiker zu schießen. Mehrere Industrieländer haben ihre Verpflichtungen aus dem Pariser Klimaabkommen nicht erfüllt. Doch der internationale Druck zeigt anscheinend Wirkung. Bolsonaro kündigte an, das Militär in die betroffenen Gebiete zu schicken, um die lokalen Einsatzkräfte beim Kampf gegen die Feuer zu unterstützen. Außerdem versprach er härteres Vorgehen gegen illegale Abholzung und Brandstiftung in der Region. Für viele in Brasilien sind solche Ankündigungen nur Rhetorik. Wie in anderen Städten weltweit gingen am Freitag Tausende in Rio de Janeiro auf die Straße, um gegen Bolsonaros Amazonas-Politik zu protestieren, wie auch die Studentin Michelle Barbosa. Er kann die langfristigen Folgen seines Verhaltens gar nicht sehen. Er denkt nur an sich selbst und an den Profit. Und das alles passiert vor unseren Augen. Aber wir verschließen die Augen und tun so, als ob wir nichts sehen. Die Folgen der schweren Waldbrände sind noch gar nicht abzusehen. Denn es brennt nicht nur am Amazonas und nicht nur in Brasilien, sondern in ganz Südamerika. Allein in Bolivien sind nach offiziellen Angaben in nur einer Woche 500.000 Hektar Wald verbrannt. Martin Frick vom Klimasekretariat der Vereinten Nationen sagte auf der lateinamerikanischen Klimawoche, die in Salvador de Bahia stattfand, Waldbrände sind eine Katastrophe fürs Klima, die hunderttausende Tonnen CO2 in die Atmosphäre freisetzen. Aber auch kurzfristig setzen sie große Mengen Ruß und Rauch in die Atmosphäre ab. Das ist eine große Gefahr für die Gesundheit der Menschen in nahegelegenen Gebieten und ein starker Faktor für den Klimawandel.
Zum Handelskrieg und dem Schlagabtausch zwischen USA und China. Jetzt ist die chinesische Regierung wieder an der Reihe. Washington solle die Entschlossenheit des chinesischen Volkes nicht unterschätzen, da sonst alle Konsequenzen von den USA getragen werden, hieß es heute vom Pekinger Handelsministerium. Zuvor hatte Trump, der US-Präsident, gestern Abend angekündigt, sämtliche Strafzölle auf Importe aus China um jeweils 5 Prozentpunkte anheben zu wollen. Julia Kastein.
Selbst für Dauer-Twitterer Donald Trump war dieser Freitag ein geschäftiger. Nur Minuten nachdem die chinesische Regierung weitere Sonderzölle auf US-Güter im Wert von 75 Milliarden Dollar verkündet hatte, begann die Tirade des Präsidenten. Seit Jahrzehnten beklaue China die USA, das müsse und werde nun endlich ein Ende haben. Und der Präsident befahl:
Unsere großartigen amerikanischen Firmen sind hiermit angewiesen, sofort nach einer Alternative für China zu suchen. Inklusive eure Produktionsstätten nach Hause bringen und eure Produkte hier zu produzieren.
Die Börse reagierte prompt. Der Dow Jones verlor binnen Minuten über 300 Punkte. Bis zum Ende eines turbulenten Tages waren es sogar über 600 bzw. 2,3%. Und auch die US-Wirtschaft reagierte. Der US-Einzelhandelsverband erklärte, Trumps Forderung, sich aus China zurückzuziehen, sei schlicht unrealistisch. Die Handelswege seien so breit gefächert, dass es Jahre dauern und sehr teuer werde, sich komplett aus China zurückzuziehen. Die US-Handelskammer ergänzte, dass man bei aller Frustration über China nicht einen Markt von 1,4 Milliarden Konsumenten ignorieren könne. Das sei schlecht für Märkte, Investoren und Arbeitsplätze. Zumal der US-Präsident gar nicht die Befugnis habe, den US-Firmen vorzuschreiben, wo sie produzieren und Handel treiben, so der demokratische US-Kongressabgeordnete Gary Connolly bei CNN.
I think this president is very capable of deep delusion.
Dieser Präsident ist überaus fähig zu großem Selbstbetrug, aber diese Macht hat er nicht. Aber er hat sehr wohl die Macht, die Märkte nervös zu machen, und das haben wir heute erlebt.
Mit seiner nächsten Twitter-Tirade wartete Trump dann bis nach Börsenschluss. Dann verkündete der Präsident die bereits angekündigten Zölle über chinesische Waren im Wert von insgesamt 550 Milliarden Dollar noch einmal um 5% zu erhöhen. Dabei hatte die US-Regierung die Zölle auf chinesische Güter erst vergangene Woche abgemildert, um den US-Konsumenten das Weihnachtsfest nicht durch höhere Preise für Smartphones und Laptops zu verderben, wie Trump selbst einräumte. Die Zölle für solche Waren sollen zwar weiter erst ab 1. Dezember gelten, aber dafür mit 15% statt 10% deutlich höher ausfallen. Für andere chinesische Produkte beträgt der Zollsatz künftig sogar 30%. Trumps wichtigster Wirtschaftsberater Peter Navarro erklärte den Sinneswandel so:
Wenn China so reagiert, dann verstärken sie nur die Entschlossenheit dieses Präsidenten.
Demokrat Connolly dagegen deutete Trumps Verhalten anders.
I think he is worried.
Ich glaube, er macht sich Sorgen, dass sein einziges Ass im Ärmel, das Wirtschaftswachstum, doch kein so großes Ass ist. Schließlich sehen wir gerade alle Zeichen für einen Abschwung.
Bei US-Wirtschaftsvertretern wächst die Sorge, ob der Präsident je den versprochenen Deal mit China hinbekommen wird. Die chinesischen Zölle auf US-Waren könnten auch deutsche Autobauer treffen. BMW beispielsweise baut in Louisiana Autos für den chinesischen Markt. Und auch die Landwirte sind alarmiert. Die angekündigten chinesischen Zölle auf US-Rindfleisch, Soja und Weizen würden ihnen das Leben schwerer machen, erklärte der Landwirtschaftsverband American Farm Bureau. Und jede Form der Vergeltung erst recht.
2 Wochen lang gab es keine Krawalle in Hongkong, trotz der anhaltenden Proteste. Mit dem heutigen Tag ist diese Ruhe aber wieder vorbei. In der Sonderverwaltungszone ist es wieder mal zu chaotischen Auseinandersetzungen zwischen Polizei und Demonstranten gekommen. Steffen Wurzel.
Zum ersten Mal seit 10 Tagen ist es bei den Anti-Regierungsprotesten in Hongkong wieder zu Gewalt gekommen. Im Stadtteil Kwun-Tong lieferten sich einige Dutzend Protestierer Straßenschlachten mit Einsatzkräften. Zuvor hatte die Polizei einen Demonstrationszug mit mehreren tausend Teilnehmern blockiert. Radikale Demonstranten errichteten daraufhin Straßensperren. Sie nutzten dafür Metallzäune und Bambusstangen und sie bewarfen die Einsatzkräfte mit Pflastersteinen und Brandsätzen. Die Polizisten setzten Tränengas und Schlagstöcke ein. Sie nahmen erneut einige Protestierer fest. Zuvor hatte es eine friedliche Demo gegeben. Den Stadtteil Kwun Tong hatten sich die Demonstranten für heute gezielt ausgesucht. Dort wolle Hongkongs Regierung die öffentliche Kameraüberwachung massiv ausbauen, sagen Aktivisten. Sie warnen, dass diese Kameras wie in Festlandchina auch zur systematischen Gesichtserkennung verwendet werden könnten. Hongkongs Regierung weist diese Vorwürfe zurück. Eine für heute von einigen Protestierern angekündigte Blockadeaktion am Hongkonger Flughafen fiel aus. Der Betrieb in den beiden Terminals lief normal. Hier sind auffällig mehr Polizisten unterwegs als sonst, sagte dieser 29-jährige Fluggast der Nachrichtenagentur Reuters. Aber es waren alle nett zu mir, ist also kein Problem. Dieser 23-Jährige kam heute extra früh zum Flughafen, wie er erzählte. Auch für ihn lief alles nach Plan.
I came very early and there wasn't any big queues or anything and it was quite easy to get through, so that was okay.
Die Massenproteste in Hongkong dauern nun seit rund 2,5 Monaten. Die Demonstranten fordern unter anderem eine unabhängige Untersuchung umstrittener Polizeieinsätze der vergangenen Wochen. Die Protestierer wollen außerdem demokratische Wahlen in Hongkong. Im Kern richten sich die Proteste gegen den wachsenden Einfluss von Chinas kommunistischer Führung auf die autonom regierte Stadt. Die frühere britische Kolonie gehört seit Mitte 1997 zu China und genießt ein hohes Maß an Autonomie. So gibt es in Hongkong, anders als in Festlandchina, freie Wirtschaft, Rechtsstaatlichkeit, Meinungs- und Pressefreiheit sowie eine lebhafte Zivilgesellschaft. Ein Großteil der Proteste verläuft friedlich. Die Staats- und Parteiführung in Peking hingegen versucht, das Bild zu vermitteln, es handle sich um Unruhen, hinter denen Separatisten, Gewalttäter und Terroristen stecken, die die chinesische Sonderverwaltungsregion Hongkong in den Abgrund stoßen wollten.
Wir gehen nochmal ins Inland. Bis spätestens Mitte Oktober will die SPD ihre im Koalitionsvertrag vereinbarte Halbzeitbilanz ziehen. Es ist anzunehmen, dass sie momentan auch aus taktischen Gründen diverse Forderungen platziert, unter anderem das ewige Streikprojekt Vermögenssteuer. 10 Milliarden Euro will Interimschef Schäfer-Gümbel damit einnehmen, wohl wissend, dass das mit der Union kaum umzusetzen sein wird. Die Debatte darüber fasst jetzt Dieter Nürnberger zusammen.
Am Montag wird das SPD-Präsidium über die Einführung einer Vermögensteuer beraten. Einen entsprechenden Vorstoß hatte gestern Interimsparteichef Thorsten Schäfer-Gümbel gemacht. Und innerparteilich erfuhr er auch heute dafür Unterstützung, und zwar eine gewichtige. Bundesfinanzminister und Vizekanzler Olaf Scholz, der sich bekanntlich auch um den Parteivorsitz bewirbt, sagte dem Handelsblatt, dass er die Diskussionen in der SPD-Arbeitsgruppe eng begleitet habe und das Ergebnis unterstütze. Scholz hatte in den vergangenen Tagen öfter betont, dass Deutschland perspektivisch eine Reform der Einkommensteuer benötige, die vor allem Bezieher kleinerer und mittlerer Unternehmen entlaste. Bei den Spitzenverdienern hatte er bislang einiges offen gelassen.
Diejenigen, die sehr viel verdienen, im Gegenzug gewissermaßen zu einem größeren Beitrag zur Finanzierung heranzieht. Alles sehr moderat, aber alles auch gut möglich.
Nun also unterstützt Scholz eine mögliche Wiedereinführung der Vermögensteuer, die Ende der 90er Jahre noch zu Zeiten der CDU-FDP-Koalition unter Helmut Kohl auch aufgrund verfassungsrechtlicher Bedenken bei der Berechnung in Deutschland ausgesetzt wurde. Thorsten Schäfer-Gümbel hatte gestern das Schweizer Modell als Vorbild genannt. Dort werden auch Immobilien und Aktienbesitz mit in das Vermögen eingerechnet. Allerdings sollten Regeln eingebaut werden, die bei wirtschaftlicher Schieflage greifen. Ab welchem Vermögen die Steuer gelten soll, ist noch unklar. Derzeit hat die Große Koalition in Berlin einige Baustellen in der Steuerpolitik. Die Union lehnt eine Wiedereinführung der Vermögensteuer ab. Christian von Stetten, CDU-Finanzexperte und Bundestagsabgeordneter, vermutet vor allem parteitaktische Gründe der SPD für die erneute Diskussion. Er sagte im Deutschlandfunk:
Wir haben das alles mit der SPD in den Koalitionsverhandlungen besprochen. Wir haben gemeinsam uns darauf geeinigt. Wir machen in dieser Legislaturperiode keine Steuererhöhung und schon gar keine neuen Steuern. Und von daher tue ich das jetzt ab als innerparteiliches Wahlkampfthema, um eben bestimmte Personen in Position zu bringen.
Auch viele Wirtschaftsvertreter gehen auf Distanz zum SPD-Vorschlag. DIHK-Präsident Erik Schweizer spricht von einem falschen Signal. In Zeiten deutlicher Eintrübungen der Konjunktur passe diese Debatte nicht. Ähnlich argumentiert auch CDU-Finanzexperte von Stetten.
Wenn Sie überlegen, einen Spitzensteuersatz von 45% plus Solidaritätszuschlag plus Kirchensteuer, Da sind sie schon bei 50%. Und wir wollen nicht aus der Substanz holen. Denn Vermögensteuer muss auch jemand verzahlen, wenn er überhaupt gar keinen Gewinn oder überhaupt nichts verdient hat. Das geht auf die Substanz und das ist schädlich.
Doch nicht nur bei den Partnern der Großen Koalition wird eifrig über Pro und Contra einer Vermögensteuer gestritten. Auch renommierte Wirtschaftsexperten sind sich nicht einig. Während Marcel Fratscher, der Chef des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, eine grundlegende Reform des Steuersystems fordert, bei der auch die Vermögensteuer kein Tabu sein dürfe, warnt der Präsident des IFO-Instituts vor negativen Folgen einer Kapitalflucht.
Soweit die Debatte über die Vermögenssteuer. Und wir kommen jetzt zum Sport in dieser Sendung mit Klaas Rehse. Und da fragt man sich natürlich, ob im Topspiel heute zwischen Schalke und Bayern der spektakuläre Bundesliga-Neuzugang Coutinho spielt oder spielt er nicht?
Er spielt nicht. Er sitzt nur auf der Bank in Gelsenkirchen, wo die Münchner heute spielen, gegen Schalke 04. Aktueller Spielstand nach knapp 5 Minuten 0:0. Bisher also torlos. Mehr Tore fielen da heute in der Partie Hoffenheim gegen Bremen. Die lieferten eine torreiche Partie. Aus Sinsheim berichtet Detlef Lindner.
Das war eine berauschende zweite Halbzeit von beiden Teams, nachdem vor der Pause die Defensivtaktik dominierte. Immerhin ging Werder durch Füllkrugs Kopfball mit 1:0 in Führung. Doch dann legte Hoffenheim los, führte innerhalb von 4 Minuten durch Bicakcic und Bebu mit 2:1. Werders Ausgleich wurde nach Videobeweis und Handspiel nicht anerkannt. Dann sah Bremens Johannes Eggestein nach taktischem Foul gelb-rot. Und zu 10 machte Osaka den Bremer 2:2 Ausgleich dann doch noch perfekt. In diese Werder-Begeisterung hinein köpfte Hoffenheims Abwehrspieler Kader Žabek zum 3:2 Endstand schließlich ein.
Der FC Augsburg hat unter der Woche noch 2 neue Außenverteidiger verpflichtet. Den Jedwai Kampelei aus Leverkusen, der ehemalige Juventus- und Arsenal-Profi Stefan Lichtsteiner war vertraglos und deshalb zu den Augsburgern gekommen. Beide standen im Spiel gegen Union Berlin von Beginn an auf dem Platz, konnten die Negativserie des FCA aber nicht beenden. Thomas Kattenbeck.
Der FC Augsburg kann in der Fußball-Bundesliga einfach nicht mehr gewinnen. Auch gegen Aufsteiger Union Berlin reicht es nur zu einem 1:1 und den Punkt hatten sich die Gäste auch verdient. Dabei waren die Augsburger in der 59. Minute durch Vargas in Führung gegangen, hatten danach noch die Riesenchance durch Niederlechner, aber die Berliner drängten enorm. 10 Minuten vor Ende der Partie glich Andersen aus, erzielte damit den ersten Bundesliga-Treffer in der Geschichte der Berliner. Am Ende mussten die Berliner sogar mit 10 Mann spielen, weil Schlotterbeck die rote Karte erhalten hatte.
Mainz 05 gegen Borussia Mönchengladbach hieß zwar die Partie, doch in der Vorberichterstattung hatte man das Gefühl, dass es vor allem die Partie der Trainer Sandro Schwarz und Marco Rose war, denn beide kennen sich lange aus gemeinsamen Mainzer Zeiten. Über die Rückkehr Roses nach Mainz, Stefan Kersthold.
Das Spiel der besten Freunde Sandro Schwarz und Marco Rose ging an den Coach von Borussia Mönchengladbach. Die Gäste drehten in der Mainzer Arena einen Rückstand und gewannen am Ende verdient mit 3:1. Quaison hatte die 05er nach einem Freistoß von Brosinski in Führung geköpft. Leiner traf noch vor der Pause zum 1:1. Im zweiten Durchgang war es lange Zeit eine Partie ohne große Höhepunkte und Torchancen, bis Florian Müller patzte. Der Mainzer Keeper ließ in der 78. Minute einen Freistoß von Blea durch die Handschuhe rutschen. Nur eine Minute später sorgte der eingewechselte Schweizer Elvedi für den 1:3 Endstand.
Der SC Paderborn ist Aufsteiger in die Fußball-Bundesliga. Heute stand dann das erste Heimspiel seit der Rückkehr ins Fußball-Oberhaus an. Gegner war der SC Freiburg. Armin Lehmann berichtet.
Es war eine unglückliche Niederlage für den SC Paderborn. Frühe Führung für die Ostwestfalen durch Mamba schon in der 3. Minute. Luca Waldschmidt dann mit einem verwandelten Handelfmeter und Nils Pedersen kurz vor der Pause drehten das Spiel. Freiburg führte zur Pause mit 2:1. Im zweiten Durchgang die Freiburger dann stabiler, setzten auf Konter, ließen wenig zu und einer dieser Konter saß. Kwon, der Koreaner, in der 90. Minute zum 3:1 für Freiburg.
Freiburg also mit dem Traumstart mit 6 Punkten aus 2 Spielen. Über einen ebensolchen freuen sich die Leverkusener, die, wie Freiburg, einen 3:1 Auswärtssieg feierten. Aus Düsseldorf, Holger Dahl.
Bayer Leverkusen spielte wie ein Meisterkandidat, zumindest in der ersten Halbzeit gegen Fortuna Düsseldorf. Deswegen folgerichtig die 3:0-Führung nach den ersten 45 Minuten. Ging los in der 6. Spielminute, Eigentor von Düsseldorfs Baker, dann Arangis mit dem 2:0 für Leverkusen und Bellarabi mit dem 3:0, 35. und 40. Spielminute. In der zweiten Halbzeit Morales noch mit dem Ehrentreffer für Düsseldorf, weil Leverkusen dann auch nachließ. Aber insgesamt ein verdienter Sieg von Bayer Leverkusen in Düsseldorf.
In Ungarn waren die deutschen Kanuten gestern mit 2 Goldmedaillen in die Weltmeisterschaft gestartet. Auch heute gab es Medaillen für den deutschen Kanuverband. Guido Ringel.
Mal wieder im Mittelpunkt aller Aufmerksamkeit auf Sebastian Brendel. Schon sein 11. Titel als Weltmeister. Erstmals aber über die 500 Meter. Sonst glänzt der Kanadierfahrer über die doppelte Distanz. Abseits des Alleskönners Brendel gab es auch noch eine Bronzemedaille für den Kajak-Zweier der Männer und recht gute Ergebnisse in den Halbfinalrennen. Wichtig dabei, dass die Paradeboote jeweils im Finale sind, also der Kajak-Vierer jeweils bei den Frauen und den Männern. Beide gelten als große Hoffnung für Olympia im kommenden Jahr und haben heute schon mal die Startplätze dort gesichert.
Die Olympischen Spiele in Tokio, gleich Thema in unserer Sportsendung. Dann auch der 19. EM-Titel für die Dressurreiterin Isabel Werth. Das Ganze ab 19.10 Uhr hier im Deutschlandfunk.
Dann wieder mit Klaas Rehse. Vielen Dank für den Auftritt in dieser Sendung. Das waren die Informationen am Abend. Ich bin Jonas Rehse, verabschiede mich, sage danke fürs Zuhören. Guten Abend noch.